Wir möchten weiterfahren in Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums. Ja, man nimmt sich so gewisse Abschnitte vor, wenn man durch ein Bibelbuch predigt, und dann macht man immer wieder die Erfahrung, dass man eigentlich gar nicht vorhersagen kann, abstecken kann, bis da und da möchte ich kommen im Abschnitt. Und ganz besonders ist es mir so gegangen jetzt mit diesem nächsten ein, zwei Abschnitten. Ich habe sofort gemerkt, man bleibt hängen. Man bleibt hängen. Und es ist auch ein ganz wichtiger Abschnitt dort ab Vers 23 insbesondere. Schwergewichtig. Es ist ja nicht jede Bibelstelle gleich schwergewichtig. Und wenn es wirklich sehr schwergewichtige Stellen gibt, dann ist das mit Sicherheit so eine Stelle. Ich möchte noch die letzten drei Verse einmal lesen vom letzten Abschnitt, Vers 18 bis 20. Und wir merken sofort, dass auch dieser Abschnitt einen engen Zusammenhang hat mit dem, was nachher kommt. Es ist auch so eine eindrückliche Tatsache in allen Evangelien. Jedes ist ja ein bisschen anders geordnet wieder. Aber in jedem der Evangelien hat auch rein die Abfolge der Berichte eine wichtige Bedeutung. Der nachfolgende Abschnitt erhält oft den vorangehenden und umgekehrt. Die Tiefe des Wortes Gottes ist für uns nicht auszuschöpfen. Das wird einem immer wieder klar. Ich lese Lukas 9, Vers 18 bis 20. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen: Für Johannes den Täufer. Andere aber für Elia. Und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach: Für den Christus Gottes. Wir müssen uns bewusst machen, in welcher Situation der Herr Jesus die Jünger das fragte, was vorher alles passiert ist. Wenn wir zurückblenden und denken an all das, was der Herr gewirkt hat, wo er sich befand, in Galiläa, einem verachteten Gebiet damals. Aber da waren Tausende von Menschen, die ihm täglich folgten, ihn täglich suchten, ihn umgaben. Das ganze Volk war auf den Beinen wegen ihm, diesem Jesus von Nazareth. Und so fragte sie die Jünger, diese, die ihm am nächsten waren: Für wen halten mich die Menschen? Und diese Antwort. Und dann unweigerlich die Konsequenz daraus. Der Herr Jesus spricht ja immer den Einzelnen an. Für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich? Und wir haben ja diese Frage mitgenommen, auch vor zwei Wochen, um darüber nachzudenken. Wer ist der Herr Jesus wirklich in meinem Leben? Für wen halte ich mich? Halte ich ihn? Ja, ich glaube an ihn. Er ist Sohn Gottes, wie Petrus es so eindrücklich Zeugnis gibt hier. Und wir haben auch gesehen, das genügt nicht. Ich bin tief überzeugt, jeder einzelne Mann und jede einzelne Frau hier drin würde das hundertprozentig bezeugen. Er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber das genügt nicht. Er muss mein Herr sein. Er muss das Bestimmende sein. Er muss der Chef sein, der Herr in meinem Leben. Und genau um das geht es dem Herrn Jesus hier, wie wir jetzt in den folgenden Versen sehen werden. Ich lese weiter, Vers 21 und 22. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach: Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Auch hier wieder behalten wir die Situation im Hinterkopf, in der der Herr Jesus war. Die Situation damals in Israel. Und da merken wir sofort, dass die Situation für den Herrn Jesus sehr heikel war. Sehr heikel. Er kannte seinen Auftrag, den er vom Vater hatte. Und da waren die Juden, die sein Wirken tagtäglich sahen, Augenzeugen waren von diesem nie vorher dagewesenen Wirken unter ihnen. Und die Juden warteten auf den Messias. Da gibt es keinen Zweifel. Und in der politischen Situation, in der sie waren, umso mehr denn vielleicht je vorher, in den vorhergehenden Jahrhunderten. Sie warteten auf den Messias, auf den Gesalbten Gottes oder den Christus Gottes. Sie wussten, dass er von Gott kommen wird, um sein Königreich unter ihnen aufzurichten und dann über die ganze Welt zu herrschen. Alles dargelegt in den Prophetenbüchern. Damit rechneten sie. Aber der Herr Jesus, der sich so klar als Messias gezeigt hat, bewiesen hat, er als Sohn des Menschen, sowohl Sohn Gottes als Sohn des Menschen, er war nicht gekommen, um zu herrschen. Noch nicht. Sondern wozu war er gekommen? Er war gekommen, um in allem den Willen seines himmlischen Vaters zu tun. Und das bedeutete, zu dienen, den Menschen zu dienen, zu retten und den Leidensweg zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns hier befinden, da muss eine unerhörte Spannung und eine Erwartungshaltung in der Luft gelegen sein. Können wir uns das ein bisschen vorstellen? Was für eine Erwartungshaltung mit dem, was sie sahen, was der Herr wirkte. Und wir müssen uns bewusst sein, um ein Haar hätte das Volk ihn wahrscheinlich zum König erhoben. Zu ihrem König. Um ein Haar. Und es muss uns auch bewusst sein, dass Satan alles daran gesetzt hat, den Leidensweg Christi zu verhindern. Und ich bin mir sicher, dass es nur durch das Eingreifen Gottes möglich war, dass es unter dem Volk nicht eine Revolte gegeben hat. Eine Revolte des Volkes gegen die Römer um Jesu Willen. Um Jesu Willen. Und dass dann die Römer die Revolte brutalstens niedergeschlagen hätten und ihn, den Herrn Jesus, auf der Stelle umgebracht hätten. Es muss so gewesen sein, wenn man sich nur ein bisschen in die Situation hineinversetzt. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Jetzt verstehen wir auch ein bisschen, wie brisant die Situation für den Herrn Jesus war, den Willen Gottes auszuführen, diese Werke zu tun, in dieser Umgebung. Und obwohl die öffentliche Situation in Israel politisch hoch aufgeladen war, das ist jetzt das Unfassbare. Trotzdem hat der Herr Jesus sich nicht einen Hauch, nicht einen Millimeter in das Politische verwickeln lassen. Nicht für einen Millimeter. Wir sehen genau dasselbe dann durch das ganze Neue Testament. Denken wir an den gewaltigen, mächtigen Apostel Petrus. Nicht ein Hauch politischer Aktivität. Denken wir an Paulus. Nicht ein Millimeter an politischen Hinweis indirekt, irgendwie. Nichts, überhaupt gar rein nichts. Und auch weiterhin war die politische Situation hoch aufgeladen. Wir können einfach heute nur eines beobachten, wenn wir etwas geöffnete Augen haben. Je mehr heute gläubige Christen von der Bibel abweichen Richtung Welt, umso mehr werden sie politisch aktiv. Wenn uns das nicht zu denken gibt. Und doch möchte ich betonen, dass uns das Wort Gottes genau zu zwei politischen Aktivitäten auffordert. Vielleicht setzen wir das in Anführungsstriche politische Aktivitäten. Nummer eins ist, dass wir dem Staat, der Obrigkeit in allem zu gehorchen haben, als bibelgläubige Christen. Solange wir damit nicht gegen Gottes Wort handeln müssen, klare Grenze, wie weit dieser Gehorsam geht. Und seien wir uns bewusst, was auch dazu gehört, in allem der Obrigkeit zu gehorchen. Das Wort sagt das so klar, wir haben die Zeit nicht, um jetzt nachzugehen. Aber dazu gehört auch, dass wir nicht über Regierungsvertreter schlecht reden oder gar lästern. Oder noch schlimmer, aktiv gegen sie vorgehen, um sie abzusetzen. Je mehr Christen vom Wort Gottes abweichen, desto mehr werden sie genau das tun. Wir denken an die großen Namen des Widerstandes, auch im Dritten Reich. Ich wage es jetzt, mich den Namen zu nennen, ein Dieter Bonhoeffer. Er hat sich mit hineinziehen lassen im Komplott gegen Hitler, um Hitler umzubringen. Das war der eigentliche Grund, warum ein Dietrich Bonhoeffer hingerichtet wurde. Und es gibt eine zweite politische Aktivität, die wir tun, leisten sollen. Und das ist für unsere politische Autorität über uns, also für unsere Regierung, zu beten. Und zwar mit dem einen Ziel, lesen wir dort in 1. Timotheus 2, 1 bis 2, dass wir für alle Könige und die in hoher Stellung, in Autorität über uns sind, beten, damit, kommt nachher. Eine Begründung, wozu denn? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wenn wir für unsere Regierung beten, dann beten wir nicht für irgendwelche politischen Ziele. Auch nicht, dass wir dann ein Leben im Wohlstand und in der Bequemlichkeit hätten. Das ist nicht das Ziel dieses Gebetes, sondern um ein ruhiges und stilles Leben, damit wir umso mehr unserem Gott dienen können. Das ist so wichtig, dass wir die richtige Ausrichtung haben, wenn wir für unsere Regierung beten. Alles Politische kannst du gleich weglassen. Es geht darum, dass wir die Zeit umso besser noch nutzen können, für unseren Gott zu wirken. So hilfreich, wenn ich an diese Stelle denke, wenn wir auch an die Situation in Nepal denken. Wie ist das gerade für die Arbeit dort in Kathmandu, in der Gemeinde von Clouds, wie ist das entscheidend? Die Situation in Nepal war nicht immer so. Es war jahrzehntelang sehr, sehr schwierig, überhaupt irgendwie zu evangelisieren. Und seit einigen, ziemlich vielen Jahren dürfen sie nun Freiheit haben. Und das kommt aus jedem Bericht von Clouds heraus, aus allen Poren, die Dankbarkeit dafür und das Ausnützen der Zeit. Sie haben kürzlich gerade wieder eine Missionskonferenz gehabt, jetzt letzte Woche, mit einer Karte von Nepal und überall, wo sie schon waren und wo sie wissen, dass das Glaubenszeugnis aufgerichtet wurde, dass einige wenige Menschen sich treffen wollen. Mini-Gemeinde entstanden ist, haben sie Lämpchen hingesetzt. Und das war für alle dort so ermutigend. Gott wirkt gewaltig in diesen Jahren, wo sie ein ruhiges und stilles Leben haben dürfen. Aber nicht, um nichts zu tun, um den Wohlstand zu genießen, wie wir das oft leider praktizieren, sondern um alle Kraft zu geben, zu wirken für ihn. Ja, auch in diesem Vers 22, da hat uns der Herr Jesus ja prophetisch, zeigt er uns auf, wie das irdische Leben seiner Jünger geprägt sein wird. Kommt jetzt ein nahtloser Übergang zum Vers 23. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das muss jetzt die Jünger zutiefst schockiert haben. Weil das war so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Juden von ihrem Messias erwarteten. Und damit die Jünger selber auch. So ziemlich das Gegenteil. leiden, verworfen werden, getötet werden. Das pure Gegenteil von der Erwartung, die in der Luft lag. Und so ist es jetzt nur eine völlig logische Konsequenz, wie der Herr Jesus jetzt im Folgenden die Bedingungen formuliert für seine Nachfolge. Es geht ja darum, dass er die Jünger, dass er uns aufruft zur Nachfolge. Was heißt Nachfolge? Hinter ihm her folgen. Und wem folgen? Ihm folgen. Und es heißt nicht, Nachfolge heute heißt nicht, dass wir Jesus hinterher nachfolgen auf seinen Thron. Das heißt es nicht. Sondern es heißt nachfolgen auf seinen irdischen Lebensweg des Leidens und der Verwerfung. Das Neue Testament spricht an vielen Stellen darüber, ganz realistisch. Ganz realistisch. Ich möchte einige Stellen kurz streifen. Ich muss nicht unbedingt alle mit nachschlagen. Römer 8 zum Beispiel. Vers 16 und 17. Der Geist, also der Geist Gottes selbst, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Logischer Gedanke. Wenn jemand Kind ist, ist er Erbe. Und dann steht weiter, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das beschreibt unser ganz normales Leben als Christen hier und jetzt in unserem Alltag. Mit ihm leiden, damit wir mit ihm verherrlicht werden. 2. Timotheus. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, schreibt Paulus an Timotheus. Auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium der Kraft Gottes. Das normale Christenleben. Leide mit für das Evangelium. Im Kapitel 2, Vers 3 schreibt er ihm, du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Erdulde oder wiederum leide mit die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Kapitel 3, Vers 12 im gleichen Brief. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Alle, die gottesfürchtig in Jesus Christus leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Das stimmt wunderbar überein mit dem, was der Herr Jesus den Jüngern gleich sagt in Lukas 9. Zweite Thessalonicher könnten wir das Gleiche lesen. Im ersten Petrusbrief lesen wir das Gleiche. Die Zeit reicht nicht. Im Kolosser 1, 24 sagt Paulus von sich selber das Gleiche. Ich erfülle an meinem Leib, die noch ausstehenden Leiden des Christus. Da denken viele, ja, der Apostel Paulus, eine Stellung, die es heute nicht mehr gibt, der über den Gemeinden stand, das glaube ich von Herzen, dass das so war. Aber es gibt diese Stellung nicht mehr. Er hat das Leiden auf sich genommen für den Leib, für die Gemeinde Jesu. Aber es ist nicht so gemeint. Der Beweis dafür sind all die Stellen, die ich jetzt angeführt habe. Es ist das normale Leben als Christ für jedes einzelne Individuum. Dass wir Jesus nachfolgen auf seinem irdischen Weg der Verwerfung und des Leidens. Ich lese weiter im Lukas 9, Vers 23 und 24. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Wie wichtig ist diese Aussage? Wisst ihr, das stellt die Ausgewogenheit sofort her. Dieser Vers 24. Aber beginnen wir im Vers 23. Gerade eben hat der Herr Jesus ja noch so ganz privat zu seinen Jüngern gesprochen, quasi unter vier Augen. Für wen halten mich die Leute? Und ihr, für wen haltet ihr mich? Aber jetzt wird das richtiggehend betont. Jetzt wendet er sich zu allen. Vorher, das war nicht für die Ohren von allen gemeint. Er sagt ja, er ermahnte sie, es niemandem zu sagen. Wir haben die Gründe dargelegt, weshalb nicht. Aber jetzt ist ganz anders. Jetzt spricht er zu allen. Und genauso eindeutig wie vorher nur an die Jünger, geht es jetzt an all diese ganze Volksmenge. Und er ruft die Menschen zu sich. Er ruft alle Menschen, alle, die ihm gefolgt sind wegen den Wunden, wegen dem Essen, das sie bekommen haben, wegen der Befreiung von dämonischen Kräften und so weiter. All diese Volksmasse, die ihm deswegen nachgefolgt ist, die ruft er zu sich, in das Reich Gottes, beziehungsweise zur Rettung ruft er sie, zum ewigen Leben. Und er tut es jetzt, damit wir verstehen, wie er das getan hat. Damit wir verstehen, damit er uns ein Beispiel geben kann, wie der Herr Jesus Christus evangelisiert hat. Hier evangelisiert Christus. Er sprach zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir haben viele solche Beispiele in den Evangelien. Im genau gleichen Stil, im gleichen Kapitel noch, Vers 57 bis 62. Wir können den Abschnitt nicht lesen aus Zeitgründen. Aber da kamen Menschen und sagten ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und der Jesus hat gesagt: Wow, super. Ja, komm, was kann ich dir geben dafür, dass du mir nachfolgst? Herrlich. Nein, das ist die Art und Weise, wie heute evangelisiert wird. Komm, nimm doch Jesus, es ist gut, es geht dir nachher gut in deinem Leben. Und Er macht dich groß. Er hat einen gewaltigen Plan für dein Leben. Du kommst groß raus. Nimm doch Jesus. Das ist nicht der Geist Gottes, der so evangelisiert. Es ist Satan, der so evangelisiert. Geradeaus der Feind Gottes. Es ist nicht Christus, der so evangelisiert. Nein, der Herr Jesus hat diesem Mann gesagt, so, schön, dass du nachfolgen willst. Aber weißt du, die Füchse haben Gruben, wo sie schlafen. Und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen, dem du nachfolgen willst, wohin er auch geht, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und so noch zwei weitere Beispiele. Im genau gleichen Stil. Herr, ich will dir nachfolgen. Aber mein Vater ist alt und ich möchte noch mein Leben leben, bis ich ihn begraben kann. Dann folge ich dir nach. Jesus sagt ihm, weißt du, lass die Toten, die geistlich Toten, die Toten begraben. Und folge du mir jetzt nach. Und so finden wir viele Beispiele. Lukas 14, eindrückliches Beispiel, wie der Herr Jesus evangelisiert hat. Wir kommen ja dann später dazu, so Gott will. Der Herr sagt hier, wenn jemand mir nachkommen will, Es ist freiwillig. Aber man merkt sofort, es gehört zur Bekehrung. Das heißt, zur Buße und Umkehr. Zum echten Glauben gehört die Tatsache, dass der Mensch, bei dem diese Bekehrung echt ist, der sagt, Herr, ich will umkehren. Und dir nachfolgen. Zeichen der echten Bekehrung. Dass jemand das aufrichtig versteht und so sagt. Herr, ich will umkehren. Mich, das bedeutet mich abkehren von meinem alten Leben. Und dir nachfolgen. Und wir wissen genau, zu was das führt. Wenn ein Mensch, der bisher völlig für sich, für seine Lüste, für seine Begierden, für seine Karriere, für sich einfach gelebt hat, zu diesem Punkt kommt, was passiert mit seinem Leben? Es wird sich radikal verändern. Total verändern. Es wird sichtbar werden, dass dieser Mensch neu geworden ist. Und trotzdem sehen wir hier in diesem Vers, in dieser Art, wie der Herr Jesus evangelisiert, so eindrücklich, wie korrekt unser Herr ist. Korrekt in dem Sinne, dass er von Anfang an den Menschen sagt, was das für sie bedeuten wird, die Nachfolge. Und damit meint er, ein Kind Gottes zu werden, gerettet zu werden. Was bedeutet das? Und wir verstehen im Folgenden, was es bedeuten wird. Es bedeutet, der wahre Jünger Jesu wird sein eigenes Leben, den Eigenwillen verlieren. Er wird sein eigenes Leben verlieren. Sein Ego-Leben verlieren. Und der Herr Jesus ist so gütig und gnädig, das möchte ich auch gleich anhängen, dass er uns nicht von Anfang an alles zeigt, was das genau mit sich bringen wird. Wir sehen es zum Beispiel bei Petrus, dort ganz am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 21. Petrus, liebst du mich? Dreimal liebst du mich? bis Petrus fast verzweifelt ist, innerlich zerbrochen wurde, wie das so nötig war. Und dann sagt der Herr, jetzt, wo du jung bist oder als du noch jünger warst, da gingst du deine eigenen Wege. Und dann prophezeit er ihm. Aber wenn du alt sein wirst, dann wirst du deine beiden Hände mir geben und dich führen lassen, wohin ich will. Aber der Herr Jesus hat dem Petrus nicht detailliert aufgezeichnet, was das genau bedeuten würde. Es wäre nicht gut gewesen. Bei Paulus genau dasselbe. Ananias durfte ihm die Botschaft bringen. Oder der Herr sprach zu Ananias und über Paulus, wie er ihn verfolgt hat, und sagt, ich werde ihm zeigen, was er um meines Namens willen leiden darf. Er hat es dem Ananias angekündigt, nicht einmal dem Paulus selber, in seiner Güte und in seinem Allwissen, in seiner Gnade. Ich werde ihm zeigen, was er um meines Namens willen leiden muss. Das heißt gleichzeitig auch, ich werde mit ihm sein. Bei all den Angriffen. Ich selber werde mit ihm sein. Wir sehen also, dass der Herr uns ganz ehrlich und offen zeigt, dass die Nachfolge Kosten hat. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie die Welt handelt, auch vom modernen Christentum. Möglichst alles Negative, sogenannte, alle Kosten verschweigen und jemanden überreden, dass er doch gläubig wird. Nein, das ist nicht der Weg der Bibel. Der Herr zeigt ganz ehrlich und offen, dass die Nachfolge Kosten hat. Punkt 1, den wir hier sehen, ist die Selbstverleugnung. Die Selbstverleugnung. Und Punkt 2 ist das eigene Kreuz tragen. Und jetzt dürfen wir sofort anfügen, was das Neue Testament ebenso klar macht. Sofort müssen wir das anfügen. Die Kosten der Nachfolge, die Kosten der Jüngerschaft, des Glaubens, sie stehen in keinem Verhältnis zum Gewinn. In keinem Verhältnis zum Gewinn. 2. Korinther 4, 17 ist so eine eindrückliche Stelle, die das sagt. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und schon nur auch gleich der anschließende Vers hier, Vers 24, der das Gleiche sagt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Am Ende, am Schluss ist die Rettung in überaus gewichtiger Herrlichkeit. Das ist der Weg und das Ziel, auf das wir schauen. Wir schauen nicht auf die Selbstverleugnung. Wir konzentrieren uns nicht darauf, dass wir unser Kreuz täglich tragen sollen und starren nur darauf. Nein, denn das ist ja nicht das, wo wir nachfolgen. Wir folgen ihm nach. Sondern wir verlieren ihn, den Herrn der Herrlichkeit, nicht aus den Augen. Das möchte ich einfach betonen hier, dass wir das richtige Verhältnis haben. Und doch müssen wir uns damit auseinandersetzen, mit diesen zwei Kostenpunkten, Selbstverleugnung und das eigene Kreuz tragen. Dabei ist ein weiterer Punkt ganz wichtig. Wenn ein Mensch gläubig und wiedergeboren wird, dann beginnt der Weg der Nachfolge und der Heiligung. Er beginnt wie ein Kleinkind, das geboren wird. Das heißt, ein neugeborenes Kind Gottes hat nicht von Anfang an den vollen Überblick oder das volle Wissen darüber, was jetzt diese Selbstverleugnung alles beinhaltet. Was es alles bedeutet, sein Kreuz zu tragen. Und das erwartet unser Gott auch von niemandem. Aber eines wird so klar aus dieser Stelle, dass jeder echte Gläubige ist ein Nachfolger, ein Jünger Jesu, an welchen diese Bedingungen gehen werden, diese Gebote des Herrn gehen werden. Manchmal denken die Christen heute, es gibt Christen und es gibt ganz speziell Berufene, das sind dann die Jünger und die Nachfolger Christi. Nein, so irgend so eine Unterscheidung kennt das Neue Testament nicht. Das ist völlig unbiblisch. Jeder echte Gläubige ist ein Nachfolger, ist einer, der ihm nachfolgen will. Wenn jemand mir nachkommen will. Und wir folgen ihm nach. Und das ist auch wichtig, ein wichtiger Punkt. Ja, wo folgen wir ihm nach in dieser Welt? Wo sehen wir ihn? Natürlich, allererster Linie in seinem Wort. Wir folgen dem Wort Gottes nach. Aber es gibt auch eine wirklich physische Art und Weise, wie wir dem Herrn Jesus in dieser Welt nachfolgen. Wo wir uns aufhalten, nämlich dort, wo er ist. Ja, wo ist er denn in dieser Welt? Ja, ein bisschen hier und ein bisschen dort und ein bisschen überall, denken viele. Unsichtbar, überall. Nein, nein, nein. Natürlich ist Gott allgegenwärtig. Natürlich ist er überall in dem Sinn, dass er überall sieht und die Kontrolle hat, was geht. Aber er hat sich festgelegt, wo er wohnen wird. In dieser Welt, wenn er zurückgegangen ist zum Vater. Stellvertretend durch seinen Geist. Er hat sich festgelegt, wo dieser Wohnort ist, wo dieses Haus Gottes ist. Nämlich die Gemeinde Gottes. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das gibt einen physischen Ort, wo der Herr wohnt, hier und jetzt. Und es ist auch nicht dieses Gebäude oder dieser Raum, aber wir sind es, als Gemeinde. Wir sind sein Haus, in dem er wohnt. Und hier folgen wir Christus nach. Die Gemeinde ist der Ort, wo der Jünger weitergeführt wird, ermutigt und ermahnt wird, ausgebildet wird, wo der Jünger geistlichen Schutz hat, in der konkreten Ortsgemeinde und wo er dasselbe auch an seinen Geschwistern wieder ausüben kann. Die Ermutigung und Ermahnung und so weiter. Und wo er das Gelernte umsetzen kann, dann auch in seinem Alltag, in dieser Welt. Dort, wo er lebt, wo er arbeitet, wo seine Familie ist. Das ist so wichtig, dass wir das realisieren. In der Gemeinde passiert Jüngerschaft. Das heißt, zum Jünger gemacht werden. In der Gemeinde muss das Einhalten gelehrt werden von allem, was der Herr Jesus befohlen hat. Matthäus 28, 20. Das passiert nicht auf freiem Feld. Das passiert in der Gemeinde Jesu am Ort. Was bedeutet nun Selbstverleugnung? Was bedeutet es, das eigene Kreuz zu tragen? Wir kommen nicht zum Ende heute damit, werden nächstes Mal weiterfahren. Aber zur Selbstverleugnung möchten wir noch zwei, drei Punkte sagen. Oder vielleicht zur Einleitung noch dies. Es sind zwei Gebote Christi, klare Gebote Christi. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Auf diese Weise folgen wir ihm nach. Zwei Gebote. Und es sind zwei Gebote, über deren Inhalt wir bis am Ende unseres irdischen Lebens dazulernen werden. Wir haben es nicht einmal begriffen und setzen es hundertprozentig um, wie so vieles im Glaubensleben. Es geht darum, im Glauben zu wachsen. Und so sind das zwei Gebote, in denen wir wachsen sollen. Uns selbst zu verleugnen und das Kreuz zu tragen. Oder gibt es jemand, der sich bekehrt hat hier, der wiedergeboren wurde und er hat von Anfang an beides hundertprozentig praktiziert? Und daran merken wir auch, dass es nicht darum geht, dass wir zuerst die volle Bedeutung dieser zwei Begriffe verstehen, sondern es geht darum, dass wir das, was wir erkannt haben, was es meint, mit Hilfe der göttlichen Kraft umsetzen. Dass wir es tun in unserem Leben. Und es ist auch interessant, dass diese zwei Gebote mindestens dreimal im Neuen Testament ausgesprochen werden. Im Matthäus, Markus und Lukas Evangelium. Und das Gebot, sein Kreuz zu tragen, wird sogar fünfmal gegeben. Und was mir auch so wichtig wurde, dass wir die biblischen Vorbilder dazu studieren, wie sie es in ihrem Leben umgesetzt haben, diese zwei Gebote. Und da steht natürlich in erster Linie, kommt uns der Paulus in den Sinn. Wie lohnt es sich, das Leben des Paulus, seinen Dienst, auf diese zwei Gebote zu untersuchen? Wie hat er das umgesetzt? Sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich zu tragen. Eine gute Stelle, da nachzulesen, ist zum Beispiel Philipper 3, das Kapitel 3. Lest es doch zu Hause nach. Wie hat Paulus das ganz konkret umgesetzt? Im Alltagsleben. Es hat seinen Alltag so verändert und wir lesen es in Philipper 3. Ich möchte einfach zur Selbstverleugnung die noch kurz behandeln. Sich selbst verleugnen. Aparneomai, das griechische Wort. Dieses Wort kommt nur in den Evangelien im Rahmen dieses Gebotes hier vor. Der verleugne sich selbst. Es kommt vor bei der Verleugnung des Petrus, wo Christus ihm prophezeit, du wirst mich verleugnen, und dann verleugnete er ihn, und dann krähte der Hahn, und Petrus erinnerte sich, dass der Herr gesagt hat, du wirst mich verleugnen. Und dann kommt es noch zwei Seiten weiter hinten vor, in Lukas 12, jeder, wer mich verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Selbstverleugnung heißt also, nein, nicht Selbstverleugnung, sondern verleugnen, jemanden verleugnen, heißt also das, was Petrus gemacht hat. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Der da angeklagt ist, der jetzt gerade geschlagen wird, ausgehört wird. Und diese Magd fragte ihn, bist du nicht auch mit ihm gewesen? Ich kenne ihn nicht. Nur, dass wir wissen, was verleugnen heißt. Und daraus können wir erkennen, was Selbstverleugnung bedeutet. Selbstverleugnung heißt, wenn sich mein Selbst, mein Ego meldet, so sage ich ihm, ich kenne dich nicht. Meldet sich dein Ego ab und zu? In allem meinem Denken, meinem Handeln, meinem Empfinden und Entscheiden war in meinem früheren natürlichen Leben immer mein Ego ausschlaggebend. Beim natürlichen Menschen ist das Ego über allem, über allem. Und wenn ein Mensch von neuem geboren wurde, ändert sich das radikal. Jetzt sage ich meinem Ego, du hast nichts zu sagen. Dein Wunsch, deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat keine Bedeutung. Du hast kein Anrecht mehr auf irgendetwas in meinem Leben. Ich kenne dich nicht. Das ist Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Selbstverleugnung heißt, ich gehöre nicht mehr mir selber. Wiederum eine ganz normale Aussage aus dem Neuen Testament. Römer 6, 9 zum Beispiel. Nein, nicht Römer 6, das ist 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in dem Gott wohnt und ihr nicht mehr euch selbst gehört? Oder Galater 2, 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, lebe ich nicht mehr meinem Ego, sondern ihm, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Ganz normale biblische Lehre für Wiedergeborene. Es bedeutet also die völlige Entmachtung meines Ego, die Selbstverleugnung. Aber gleichzeitig heißt das, es muss etwas anderes an diese Stellen kommen. Es gibt Menschen, die verleugnen sich tatsächlich sehr auf eine eindrückliche Art und Weise, um irgendeiner Idee willen. Die ordnen ihr eigenes Willen, Wollen, Wünschen irgendeiner Idee total unter. Schreckliche Gefangenheit. Achten wir darauf, dass wir das Richtige an die Stelle unseres Ego setzen. Nämlich die Person, Jesu Christi, denjenigen, dem wir nachfolgen. Und denken wir doch darüber nach, ist es ein Verlust? Ist es wirklich ein Opfer, wenn unser Ego entmachtet wird? Ist es ein Verlust? In der Tat ist es so, dass ein Mensch dann erst richtig zu leben beginnt. Alles, was mit Unglück zu tun hat in unserem Leben, das Gegenteil von Glück, mit Unglück, mit lähmendem Leiden, mit Finsternis, mit Sünde und Tod, alles, was damit zu tun hat in unserem Leben, kommt von unserem Ego. Ist es ein Verlust, wenn mein Ego total entmachtet wird? wer sein Leben, sein Ego-Leben verliert um meinetwillen, der wird sein wahres Leben retten. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist der größte Gewinn, den wir uns vorstellen können. Ja, damit möchte ich aufhören und das nächste Mal, dann wollen wir über das sein Kreuz tragen, unser eigenes Kreuz tragen, nachdenken. Ich möchte einfach drei Fragen noch mitgeben. Ich habe sie auf einem kleinen Papier dort hinten ausgedruckt für diejenigen, die sie mitnehmen möchten. Fragen zum Mitnehmen. Was kostet mich mein Glaube? Also die Nachfolge Jesu Christi, die Jüngerschaft. Mach dir aufrichtig, ehrlich Gedanken darüber. Was kostet mich mein Glaube? Und die zweite Frage, ist diese Selbstverleugnung eine Realität in meinem Leben? Dieses entmachtete Ich, ist das eine Realität in meinem Leben? Und die dritte Frage, ganz wichtig, was ist mein Gewinn in diesem Leben, in der Nachfolge Jesu Christi, hier und jetzt schon? Was ist mein Gewinn? Und was wird es sein im zukünftigen Leben? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das Vorrecht haben dürfen, dir nachzufolgen. Herr, dass wir dieses unverdiente Vorrecht haben dürfen, dich in unserem Leben zu haben als Herrn, als König auf dem Thron unseres Lebens. Wir danken dir, Herr, dass wir all diese Dinge genießen dürfen, die Gemeinschaft mit dir, die wahre Freiheit in dir, Herr Jesus, dass wir die Herrlichkeit und das Licht schon jetzt in so überwältigendem Maß immer wieder sehen und genießen dürfen, dass wir in dir haben. Wir danken dir, Herr, dass du ja auch in deiner Gnade uns ehrlich offen gesagt hast, was es für uns bedeutet, dir nachzufolgen, dass du uns die Kosten darlegst und gleichzeitig auch zeigst, dass sie in keinem Verhältnis stehen zum Gewinn, den wir haben dürfen. O Herr, hilf doch, dass wir über diese Fragen nachdenken, dass wir dadurch daraus auch die Konsequenzen ziehen, dass wir Entschlossenheit ergreifen, um dir mit umso größerer Festigkeit nachzufolgen, um ja in deiner Kraft zu leben, wie wir das auch von Raphael gehört haben, in der Kraft Gottes, in der Kraft des Geistes, nicht in der eigenen Kraft. Hilf uns, Herr, dir nachzufolgen, so wie du es uns hier darlegst. Amen.